Danke, Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du treu bist, Herr. Danke, dass du handelst. Danke, dass du mächtig bist, Herr. Danke, dass wir uns wie kleine Kinder an dich hängen können und wissen, dass du uns versorgst, dass du mit uns gehst, Herr, dass du handeln wirst. Wir preisen dich und wir danken dir, Vater Gott, dass du uns lieb hast und dass du das Vertrauen, was wir dir bringen, dass du das ehrst und dass du das siehst. Herr, danke, du wirst handeln im Namen Jesu. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, ich freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam in das Wort Gottes gehen können. Und es war schon so ein starker Morgen. Und ich erwarte, dass Gott sein Wort benutzt, auch heute Morgen, damit es in dein Herz hineinfällt. Er hat was vorbereitet für dich und für mich für heute Morgen. Das Thema, über das ich sprechen möchte, ist das Thema Einheit. Einheit ist ein wichtiges Thema. Einheit in der Familie, Einheit in der Gesellschaft und vor allen Dingen auch Einheit in der Gemeinde. Und Einheit wird schon ganz am Anfang der Bibel beschrieben. Es gibt einen Hinweis darauf, wie wichtig das Gott ist. Und das finden wir im ersten Buch Mose. Kann man leicht finden, weil es ganz am Anfang steht. Im ersten Buch Mose 1, Vers 26, da steht: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Einheit zu tun? Und ich bin froh, dass du gefragt hast. Im Hebräischen steht für Gott das Wort Elohim. Und Elohim ist das Wort für Gott, aber in der Mehrzahl. Das heißt, hier haben Vater und Sohn und Heiliger Geist sich überlegt, lasst uns Menschen machen. Wenn es etwas gibt, was perfekte Einheit ausdrückt, was perfekte Einheit symbolisiert, dann ist es unser König, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist Einheit. Und diese göttliche Einheit hat eine schöpferische Kraft. Die göttliche Einheit hat eine lebensbejahende und eine lebensentstehende Auswirkung. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe von diesem dreieinigen Gott, von diesem Vater, Sohn, Heiliger Geist, irgendwann mal im Konfirmandenunterricht gehört, aber dann nie wieder, dann kannst du froh sein, dass du heute Morgen hier bist, weil Gott möchte ja auch in deinem Leben sein Leben hineingießen. Gott ist Schöpfer, der Geist Gottes war da, Jesus war da, denn Jesus war da vor Grundlegung der Welt. Einheit ist ein göttliches Prinzip. Einheit ist ein göttliches Geschenk. Einheit ist der Charakter Gottes. Einheit ist eine himmlische Lebenskultur. Einheit ist Gottes Zufriedenheit. Wow. Und das ist der Grund, warum wir als Menschen, egal welcher Couleur und egal welcher Herkunft und egal welchen Alters, wir eine tiefe Sehnsucht, ein Verlangen haben nach Einheit, nach Einmütigkeit. Weil wir haben gerade gehört, wir sind in das Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, die Gene, die Anlagen, die DNA ist in uns angelegt, dass wir eine Sehnsucht haben nach Einheit. Und Menschen haben immer wieder versucht, mit allen möglichen Mitteln, teilweise ohne Rücksicht auf Verluste, diese Einheit, diese Sehnsucht nach Einheit zu stillen. Im Februar 1946 wurde die SED gegründet, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Es gab zu der Zeit zwei Vorsitzende. Das war Grote Wulff von der SPD und der Kommunist Wilhelm Pieck. Und die haben sich zusammengetan und es gab eine Vereinigung. Aber nach ganz kurzer Zeit wurde ganz klar, wo das Ganze hingehen sollte. Es gab nämlich sogenannte Schulungen. Und der Kommunist Wilhelm Pieck, der sagt hier an einer Stelle in der Zeit: Nur ein treuer Parteisoldat wird diese Einordnung, diese Unterordnung unter die Führung vornehmen. Und dazu braucht man ein Mittel und dieses Mittel ist Indoktrination. Ja, das heißt, sie haben versucht, auf gut Deutsch gesagt, eine Gehirnwäsche zu machen. Sie wollten nämlich alle gleichschalten. Und sie haben sich gedacht, wenn wir alle gleich denken lassen, alle gleich reden lassen, dann sind wir eine Einheitspartei. Kein Widerspruch wurde zugelassen, keine Diskussion, keine Vielfalt, 1000 Köpfe und eine Meinung. Man hat versucht, ideologische Absichten durchzuprügeln und hat das Einheit genannt. Man hat versucht, jede Kritik auszuschalten. Naja gut, um es kurz zu machen, die SED hat sich mehr oder weniger ja auch selbst ausgeschaltet und sie ist jetzt im Moment verschollen in der Bedeutungslosigkeit, hat sich nicht bewährt. Einheit entsteht nicht durch irgendeinen Gewaltakt, durch eine massive menschliche Anstrengung, durch eine Ideologie. Einheit ist ein Geschenk Gottes. Einheit in der Gemeinde ist die Initiative Gottes, denn Jesus hat dich und mich auserwählt. Und das ist die Grundlage von Einheit. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir in diese göttliche Einheit, von der wir am Anfang gesprochen haben, dass wir hineingepflanzt und integriert und involviert werden. Gott möchte mit dir eine richtig große, gute, echte Koalition bilden, die hält bis in Ewigkeit. Halleluja, das ist unser König. Einheit. Ich lade dich ein, mit mir in die Bibel reinzugehen, und zwar in das Johannesevangelium. Und wenn du jetzt dein Smartphone dabei hast oder dann eine Bibel-App da drauf hast, dann darfst du die gerne mit anstellen und damit reingucken, weil die Technik soll uns dienen. Johannes Kapitel 15, die Verse 16 und 17. Johannes Kapitel 15, die Verse 16 und 17. Jesus spricht mit seinen Jüngern: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, dass er euch gebe. Und jetzt Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ist es nicht interessant, dass hier zwei Verse sind, 16 und 17, und dass hier ein Zusammenhang gestellt wird zwischen hingehen und Frucht bringen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite einander lieben. Warum steht das hier im Zusammenhang? Ganz einfach, weil es einen Zusammenhang gibt. Jesus ermutigt die Jünger, und das gilt für dich und mich heute genauso, sagt, bleibt in der Liebe, bleibt in der Einheit. Jesus, der in göttlicher Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt, ist mit seinen Jüngern zusammen und er weiß, dass er bald gefangen genommen wird. Er weiß, dass es auf das Ende zugeht, am Kreuz. Er spricht offen über die Dinge des Himmels mit seinen Jüngern und er bereitet sie darauf vor. Jungs, Männer, Brüder, es wird stürmisch. Stellt euch darauf ein. Vielleicht ist das die letzte Möglichkeit hier in diesem Abschnitt von Johannes Evangelium, wo er sagt, ich kann noch einmal in dieser vertrauten Runde mit meinen Freunden, mit meinen Jüngern sprechen. Und er spricht über Einheit. Ihr werdet Hausverbot in der Synagoge bekommen. So, wir würden heute modern sagen, du wirst in die Kirche eingeladen, du kriegst aber nicht das WLAN-Passwort. Das ist echt schwierig heutzutage. Es ist für viele Menschen echt ein Problem. Es wird Leute geben, die euch ablehnen, die nicht mit dir sind. Deswegen bleibt in meiner Liebe. Und da, wo wir das erleben, dass Menschen uns hassen, da gibt es eine gute Nachricht. Sie tun es nicht wegen dir und wegen mir, sondern sie tun es wegen Christus in dir. Am Freitag war Siegfried Tomaszewski ja hier und ich weiß nicht, ob der Abend aufgenommen wurde. Wenn er aufgenommen wurde, dann hör da auf jeden Fall nochmal rein. Ich lade dich dazu ein. Jesus bereitet hier die Jünger darauf vor. Leute, es werden Konfrontationen kommen. Es kommt Gegenwind. Und ich möchte dich einladen, Gegenwind nicht als einen Sturm zu sehen, der versucht, dich umzuwerfen, sondern Gegenwind zu sehen als den Windkanal, der die Stromlinien förmig formt. Weil der Wind Gottes und dieser Windkanal dazu da ist, dass du stromlinienförmig wirst, dass du im Geist Gottes gut schwimmen kannst. Wir wollen dem Willen Gottes keinen Widerstand leisten, sondern der Wille Gottes formt uns und wir werden stromlinienförmig und dürfen in seinem Strom hinein. Wir sind erwählt. Christus hat uns erwählt. Das ist der Grund, warum wir Einheit leben können. Wir sind erwählt von Christus und wo wir hinkommen, kommt das Licht hin. Und da, wo wir in Einheit sind, wird das Licht besonders hell. Denn durch die Zeiten hindurch wollte Gott den Menschen das Geheimnis seiner Liebe mitteilen. und zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter seinen Nationen ist. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1,27. Durch Christus sind wir mit dem Vater versöhnt. Und Paulus sagt hier, nicht nur in mir, sondern in euch, in uns als Gemeinde. Christus lebt in uns. Er hat uns berufen, er hat uns erwählt und das ist die Grundlage, warum wir in Einheit leben können. Was bewirkt Einheit? Einheit in uns, seinen Nachfolgern, seiner Gemeinde, setzt etwas ganz Wunderbares frei. Einheit lässt Menschen an die Hoffnung auf die Herrlichkeit Jesu Christi glauben. Jesus betet für seine Jünger und die, die noch zu Jüngern werden. Wir bleiben im Johannesevangelium, wir gehen einen kleinen Schritt weiter, er blättert mal um auf Kapitel 17. Johannes Kapitel 17, Verse 20 und 21. Und Jesus betet und er sagt, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Hammer. Das ist Hammer. Damit die Welt glaubt, dass Gott den Sohn gesandt hat, wenn wir in Einheit leben. Was für eine Verheißung. Hier geht's überhaupt nicht darum, dass es irgendwie ein Bedürfnis nach Harmonie gestillt werden muss. Hier geht es Jesus auch nicht um Friede, Freude, Eierkuchen. Hier geht es um ein geistliches Prinzip, um eine Kraftwirkung Gottes. Wenn wir in Einheit sind, werden sich Menschen bekehren. Boah, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ja, und Jesus betet nicht nur für die Jünger, die jetzt schon da sind. Er hat eine weitere Perspektive. Er betet für die, die dazukommen, weil die Jünger losgehen und das Wort Gottes verkünden. Jesus ist felsenfest davon überzeugt, dass dein und mein gepredigtes Wort Menschen zum Glauben an Jesus Christus führt. Puh. Deswegen ist es so wichtig, Einheit zu bewahren. Ja, aber wir sind doch alle so unterschiedlich und alle so verschieden und mit dem komme ich klar und mit dem komme ich nicht klar. Was bedeutet Einheit in der Gemeinde? Wie könnte man das definieren? Wie könnte man eine Kurzfassung davon finden? Was ist das Wesen von Einheit? Und ich glaube, Einheit ist in Jesus Christus versöhnte Vielfalt. Jesus Christus versöhnte Vielfalt. Jesus hat uns mit dem Vater versöhnt und das Kreuz hat, ihr wisst, hat zwei Ebenen. Das ist die eine Ebene, ja, von unten nach oben. Das ist der Balken, der hochgeht. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Und er hat uns versöhnt mit Gott, dem Vater. Und da gibt es diesen Querbalken. Ja, durch den Tod und die Auferstehung Jesu sind wir miteinander versöhnt. Wir können erkennen, was Einheit meint. Ja, durch Jesus sind wir in Einheit mit Gott. Und durch Jesus sind wir als Menschen in der Gemeinde in Einheit. Lass uns doch andere in der Gemeinde höher achten als uns selbst. Lass uns doch den anderen, mein Gegenüber, die Menschen, auch in ihrer Andersartigkeit mit Gottes Augen sehen. Und was heißt das? Ich sehe den Menschen als Bereicherung und nicht als Bedrohung. Obwohl wir so verschieden sind. Einheit macht uns frei vom Einheitsbrei, könnte man sagen. Ich freue mich, nächsten Samstag ist wieder Regionalkonferenz in Dorsten. Und ich weiß nicht, ob du auch schon mal auf so einer Konferenz warst. Hochinteressant, viele Pastoren und viele Leiter, die unterschiedlichsten Typen und Einstellungen und Haltungen, grandios. Und dann passiert Folgendes, in der Kaffeepause, Du stehst dann da und vor dir steht 3, 4, 5 Pastoren und jeder fängt an, über seine Gemeinde zu erzählen. Und der Erste sagt mir dann, weißt du, Lars, unsere Gemeinde heißt jetzt die 7-Sterne-Gemeinde. Okay. Ja, weißt du, Jesus sagt, er hat 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und dann überlege ich so bei mir und sage, okay, du hast recht. Du hast recht, hört sich gut an. Und dann kommt der Zweite und sagt, nee, lieber Bruder, wir haben das richtige Motto für unsere Gemeinde. Wir nennen unsere Gemeinde der Erste und der Letzte, weil Jesus ist ja der Erste und der Letzte. Er ist ja gestorben und auferstanden. Und ich überlege bei mir und ich denke, wow, hey, du hast recht. Und dann kommt der Dritte dazu und sagt, pass mal auf, also ich will mich ja nicht streiten mit euch, aber unsere Gemeinde, ja, wir haben gerade eine neue Internetseite, das zweischneidige Schwert, das ist das einzig Richtige. Also Leute, das ist echt die Gemeindevision überhaupt. Und ich überlege so, scharfes Schwert, zweischneidiges, Moment, da war doch was. Ja, stimmt, du hast recht. Und dann kommt der Vierte dazu, wird schon ganz unruhig und sagt, Brüder, wer hat euch verzaubert? Wir von der Gemeinde, das glänzende Erz, wir haben das beste Konzept, weil Jesus sagt doch selbst, er hat Augen wie Feuerflammen und kann alles durchsehen und alles durchschauen und alles erkennen. Und ich überlege wieder und ich sage, Mann, wow, du hast recht. Plötzlich kommt der erste Pastor, er zählt nochmal seine 7 Sterne nach und sagt, ob er denn richtig liegt und sagt, pass mal auf, Lars, kann das denn richtig sein, dass du hier jedem recht gibst? Du hast auch recht. Und ich sage zu ihm, du hast auch recht, wie kann ich das machen? Vielleicht sind ja einige Formulierungen gerade eben bekannt vorgekommen. Das ist ganz interessant. In der Offenbarung können wir lesen, in den Kapiteln 2 bis 3, die sogenannten Sendschreiben an die Gemeinde. Und das ist echt spannend, wenn du die liest, mal am Stück. Jesus stellt sich jeder Gemeinde ein klein bisschen anders vor. Jesus offenbart sich mit einem bestimmten Schwerpunkt. So, was ist passiert, wenn ich mit meinen Pastoren jetzt hier zusammenstehe und jeder sagt mir seine Perspektive? Dann sage ich, du hast einen kleinen Fensterspalt gesehen in den Himmel. Du hast einen kleinen Blick ins Schlüsselloch getan. Gott hat euch oder hat dir was offenbart. Und das ist eine Offenbarung, die neben der anderen steht. Weil es ist ja derselbe Jesus, der in den Sendschreiben die Gemeinden anschreibt. Und jedes Mal gibt er eine kleine Facette neu von sich. Und wisst ihr, ich habe mich entschieden, ich möchte das lernen. Wenn Christus was offenbart, dann kann ich auch eine andere Sichtweise, muss ich die nicht verurteilen, sondern ich darf sie als Bereicherung sehen. Unterschiedliche Erkenntnisse oder geistliche Sichtweisen sind versöhnt, solange sie von Christus offenbart sind. In unserer Unterschiedlichkeit können wir in Einheit sein und in unserer Einheit können wir unterschiedlich sein. Wir haben am letzten Sonntag davon berichtet, dass Gott uns in den Norden berufen hat. Und ich habe darüber mit einem Freund gesprochen aus Süddeutschland. Und das ist ja in Aurich die Gemeinde, wo Gott uns hingestellt hat. Und das ist eine Baptistengemeinde. Und der liebe Freund aus dem Süden hat dann gesagt, Herr Lars, ja, jetzt mal so unter uns. Ne? Wenn Sätze schon anfangen, jetzt mal unter uns, dann muss man genau aufpassen, was kommt. Ich sage mal, du machst doch die Ausbildung im Pfingstbund, ist doch richtig? Ja, mache ich. Und das ist doch jetzt eine Baptistengemeinde im Baptistenbund, ist das richtig? Ja, ist richtig. Ja, hast du denn jetzt irgendwie, ich meine, bricht da nicht irgendwie, also ich meine, mit deiner Theologie oder irgendwas? Gute Frage, ne? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Mir ist es egal, was für ein Schild draußen vor der Tür hängt. Ich will wissen, wo das Herz ist. Ich möchte wissen, wollen wir Gottes Reich in dieser Welt nach vorne bringen mit ihm zusammen oder nicht? Und da kann so ein Schild draußen an der Tür manchmal sogar ein Hindernis sein. Wir hatten so gute Gespräche gehabt in Aurich und wir haben gemerkt, wie der Geist Gottes Dinge geführt hat und er den Weg frei gemacht hat. Und es gibt andere Sichtweisen und es gibt Schwerpunkte, die vielleicht unterschiedlich sind, ja, aber das ist nicht das Zentrum. Das ist ein Nebenschauspielplatz. Wisst ihr, Einheit bringt uns zusammen in eine Richtung. Einheit wird das Unmögliche möglich machen, Irene. Einheit macht das Unmögliche möglich für dich. Ich möchte mit euch noch einen Text aus dem Alten Testament anschauen. 1. Mose Kapitel 11. 1. Mose Kapitel 11, die Verse 4 bis 8. Und wer im Kindergottesdienst war, der kennt die bestimmt auswendig. Das ist eine große Schar von Menschen und die überlegen sich was. Ab Vers 4, 1. Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen: Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, ein Volk sind sie, eine Sprache haben sie, und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und ihre Sprache verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Es geht mir in diesem Text nicht so sehr darum, ob die Absichten und Motive der Menschen in Babel so lauter und rein und Gott wohlgefällig waren. Ich glaube eher nicht. Es geht mir hier um Vers 6. Vers 6 sagt: Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Einheit wird bewirken, dass das Unmögliche möglich wird. Einheit wird bewirken, dass Menschen in Moers plötzlich Gott erkennen und gerettet werden. Einheit wird bewirken, dass deine Familie errettet und gelöst wird. Einheit wird bewirken, dass Depression und Niedergeschlagenheit verschwindet von hier und Liebe und Glaube und Hoffnung aufblüht. Einheit wird bewirken, dass die Vision, die wir haben, vor unseren Augen umgesetzt wird. Weil Gott macht das Unmögliche möglich, wenn wir in Einheit in seinem Willen nach vorne gehen. Amen. Seid ihr da? Wisst ihr, wenn es schon so ist, ja, dass in der Geschichte hier, ja, wo Dinge plötzlich in Bewegung kamen und hier wird beschrieben, ja, dass der ganze Himmel plötzlich in Wallung kommt und Gott sagt, wir müssen runterfahren, wir müssen das stoppen, weil sonst wird ihnen nichts unmöglich sein. Um wie viel mehr wird Gott handeln? Um wie viel mehr wird Gott handeln, wenn wir in Einheit nach vorne gehen, seinen Willen suchen und ihn ehren statt uns selbst? Boah. 2. Chronik 16, Vers 9 sagt in der Schlachterübersetzung: Die Augen des Herrn durchstreifen die Erde. Die Augen des Herrn scannen diesen Planeten ab. Und wonach suchen sie? Nach Menschen, die mit ungeteiltem Herzen ihn lieben. Warum? Damit Gott sich mächtig an ihn erweisen kann. Was haben wir gerade gelesen? Was betet Jesus in Johannes 17, Vers 21? Dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ihr Lieben, ich glaube wirklich, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir Schritte gehen und mehr in die Einheit gehen, den Willen Gottes tun und die Ehre Gottes suchen, wird Gott mächtig handeln. Er wird seinen starken Arm bewegen. Seine Ziele werden durchkommen. Seine Ziele, dass Menschen erkennen, dass du Jesus Christus brauchst als Retter und Erlöser, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Das ist der Wille Gottes. Puh, das ist gut. Gute Sache, Lars, aber wie können wir das machen? Auch hier bin ich froh, dass du dich das gerade fragst. Ich lade euch ein, 3 Schritte mit mir kurz zu betrachten. Ganz praktische Schritte für die kommende Woche. Wie kann ich das umsetzen in meinem Leben? Wie können wir als Gemeinde das umsetzen? Welche kleinen Schritte, und wenn sie noch so klein und zaghaft sind, aber welche Schritte wollen wir gehen? Wie können wir uns in Bewegung setzen, damit Einheit stärker wird, heller wird und Gottes Wille mehr passiert? Und ich habe diese drei Bibelstellen rausgesucht nach der neuen Genfer Übersetzung, weil ich finde die einfach ziemlich modern und die ist ziemlich nah am Alltag auch dran. Deswegen habe ich die mal gewählt. Ist immer gut, mal eine andere Übersetzung auch mal zu lesen, nur als kleiner Tipp zwischendurch. Punkt 1. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Hoppla, das hört sich ja gar nicht so geistlich an. Das kriege ich ja auch hin. Ist doch gar nicht so schwer. Packt doch mal mit an. Sei einfach mal mit dabei. Bete doch mal mit für jemanden, wenn du spürst, der braucht Gebet. Warte nicht auf einen Aufruf, sondern geh direkt hin. Und vielleicht helft doch einfach mal mit, wenn jemand gerade am Umziehen ist. Ja, warte nicht, bis im Foyer endlich eine Liste hängt, dass du dich eintragen kannst. Sei schneller als die Liste. Helf einfach mal mit. Ist nicht schwer. Und du, was tust du? Du baust Einheit. Zweiter Punkt. Lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander in Achtung zu erweisen. Übertrefft euch, ich finde das herrlich, ich finde das richtig gut. Übertrefft euch darin, wie kann ich den anderen Achtung erweisen? Wie mache ich das denn? Ich sehe ihn mit den Augen Gottes. Ich sehe, wenn ich Menschen sehe, will ich das Potenzial Gottes sehen, was er hineingelegt hat. Ich möchte Menschen ermutigen, das Erbteil, was du bekommen hast, zu ergreifen, da reinzuleben, Identität in Christus zu haben. Wisst ihr, je mehr ich weiß, wer ich bin, umso weniger werde ich schlecht über andere reden, richtig? Wenn Menschen über andere Menschen schlecht reden, auch in der Gemeinde, ich meine, das passiert hier zum Glück nicht, dann braucht dieser Mensch eine Hilfe, und zwar welche Hilfe? Er muss wissen, wer er ist. Identität in Christus. Weißt du, wer du in Christus bist? Hast du Jesus angenommen? Jesus sagt im Johannesevangelium an einer anderen Stelle, ich glaube, das ist Kapitel 13, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, daran, dass ihr euch liebt. Wir hatten Punkt 1, helft einander Lasten zu tragen. Nummer 2, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch darin, einander Achtung zu erweisen. Und Punkt 3, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was im Glauben weiterhilft. Stell dir ein Fußballfeld vor, viele Zuschauer, die Spieler auf dem Platz. Und ich möchte dich ermutigen und einladen, sei Mitspieler und sei nicht Zuschauer. Komm auf das Spielfeld, das Gott für dich hat. Spiel im Team mit. Das Team ist nur so stark, wie jeder bereit ist, seine eigenen persönlichen Wünsche und Neigungen zurückzufahren und den Teamgedanken, den Sieg für das Team nach vorne zu bringen. Es ist so herrlich, wirklich von sich selber wegzugucken und mal den anderen zu fragen, deine Schwester, dein Bruder, hör mal, wie kann ich dir helfen, dass du im Glauben wachsen kannst? Ganz einfach. Und vielleicht ist es manchmal ein Gebet, vielleicht ist es ein Gespräch, vielleicht ist es etwas, dass jemand sagt, Mensch, ich habe was auf dem Herzen, ich möchte das so gerne umsetzen für Jesus. Und du sagst einfach, hey, ich bin dabei, ich helfe dir. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann finden wir jemanden, der dir mithilft. Und so können wir mit einfachen Schritten dazu beitragen, dass Einheit wächst und gelebt wird. Es wird dazu beitragen, dass der Wille Gottes Raum gewinnt und letzten Endes Menschen werden erkennen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Wir haben angeschaut, dass Einheit nur in Gott zu finden ist und nicht in menschliche Ideologie. Wir haben betrachtet, was die Einheit bewirkt. Wir haben gesehen, was Einheit möglich macht, nämlich dass das schier Unmögliche zur Wirklichkeit wird. Und wir haben darüber gesprochen. Ganz kleine, zaghafte, fast zärtliche Schritte, die du gehen darfst, damit Einheit gelebt wird. Und das sind Schritte von Veränderung. Und Veränderung können manchmal plötzlich so mit Ängsten verbunden sein, nämlich die Angst, etwas zu verlieren, was ich habe. Eine Gemeinde, die sich auf den Weg macht, die sagt, wir wollen mehr vom Reich Gottes sehen. Wir wollen mehr, dass der Arm Gottes sich bewegt in unserer Mitte. Wir wollen, dass Menschen dazukommen. Wir wollen, dass die Gemeinde wächst, zahlenmäßig, aber auch von der geistlichen Intensität, von der geistlichen Spiritualität mit Jesus. Das sind Veränderungsprozesse und die können auch Ängste mitbringen. Vielleicht auch die Angst, so eine geistliche Heimat irgendwo zu verlieren. Und diese Ängste versuchen dich aufzuhalten. Ich würde jetzt einfach gerne mit euch zusammen beten. Ich würde es gerne so machen, dass wir vielleicht aufstehen dazu. Und vielleicht werden wir einfach, lass uns einfach die Augen geschlossen halten, einfach als Zeichen vom Respekt unserem Nächsten gegenüber. Und du hast heute Morgen vielleicht gehört, dass Jesus gekommen ist, dass dieses Kreuz gerichtet wurde. Und du hast gehört, dass Jesus seinen Sohn gesandt hat, weil er dich versöhnen will mit dem Vater. Und du sagst, ich habe das noch nie gemacht. Wovon redet der Mann da vorne? Und vielleicht merkst du gerade jetzt, dass heute vielleicht ein Tag ist für dich, wo du sagst, ich möchte das neu festmachen. Ich möchte versöhnt werden mit dem Vater. Und während wir einfach unsere Augen geschlossen haben, möchte ich einfach so fragen, wenn dich das heute betrifft, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus annehmen heute Morgen. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte versöhnt sein mit dem Vater. Ich möchte in diese Einheit, in diese Zufriedenheit Gottes hineinkommen. Ich möchte, dass meine Schuld vergeben wird. Ich fühle mich so schmutzig, so schmuddelig, aber ich möchte so gerne in Gottes Nähe kommen. Wenn das dich heute betrifft, dann möchte ich dich bitten, dass du mal kurz deine Hand hebst. Dankeschön, danke. Dankeschön. Und ich möchte ein Gebet anbieten, was wir gemeinsam beten. Wir werden es alle zusammen beten. Ich werde Satz für Satz vorbeten und ich lade dich ein, dass du dieses Gebet mitsprichst. Und wir wollen das alles zusammen nachbeten. Bitte, bitte einfach mit mir jetzt auch. Wenn du deine Hand gehoben hast, bete das aus Herzen mit. Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mich lieb hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du vom Tod auferstanden bist. Und ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Du sollst ab jetzt der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Weil du hast mich so sehr geliebt. Du hast dich selbst für mich hingegeben, damit ich errettet werde. Du sagst, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird errettet. Ich danke dir, dass du mich errettet hast. Amen. Amen. Amen.